Aktiv Radyo Interview.
Und immer, wenn es Bing macht, dann wissen Sie, es ist Aktiv Radio, Gesprächs- oder Interviewzeit. Wir haben heute eine Kollegin hier, eine, die man seit kurzem auch am Bildschirm sieht, also am Fernsehen sieht, wo man relativ lang und viel hat dürfen am Radio hören und das immer noch so ist. Und jetzt wissen vielleicht schon viele, um wen dass es geht. Es geht um eine Fernsehsendung, die sehr populär ist. Es geht um eine Nachrichtensendung, eine Informationssendung, eine Kultursendung. Es geht um 10 vor 10. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich hier bei mir am Mikrofon Delian Leiser.
Danke vielmals, darf ich hier als Gast sein.
Elian, du bist in Zürich geboren, mhm. In der Region auf jeden Fall von Zürich. Du hast auch lange dort gelebt in der Region. Und da hat es irgendeinen Grund gegeben, wieso dass du gesagt hast, ich gehe von Zürich nach Bern. Was war das?
Das war der Job.
Eben, das Radio ist die Schuld, oder?
Ja, das Radio
also die Schuld. Kann man da die Schuld sagen, wenn man von Zürich auf Bern geht?
Nein, im Nachhinein muss ich sagen, ich geniesse es natürlich sehr in Bern. Also es ist ein toller Ort, gerade um Familie zu haben. Ich habe eine kleine Tochter und ja, da bietet Bern sehr viel. Ich habe gerade am Anfang, als ich noch nicht Familie hatte, habe ich es schon ein bisschen vermisst. Zürich. Und ich finde es auch jetzt lässig, natürlich wieder
du bist in einer Partnerschaft und du hast eine Familie, also du hast auch ein Mädchen. Habt ihr dich beim Radiolehrer kennen?
Nein.
Wo ist das passiert?
Das ist ganz klassisch in einem Restaurant passiert.
Also nicht über das Internet oder
nein,
so, oder?
Nein, nicht einmal, nein.
Also sie sind im Restaurant gesehen?
Ja, an einem Tisch gesessen.
Und wer hat übergespienzelt und so? Bist
ich
du das
sagen,
zuerst
das ist gesehen? Gegenseitig ist da sofort die Anzeige rum gewesen. Wirklich, das ist gegenseitig.
Also ist Tisch an Tisch oder Bar an Bar? Oder
es war so ein grosser Tisch, gewesen, wo verschiedene Leute sitzen. Ich war dort mit einem Kollegen ein Bier am Trinken gewesen. Und vis-à-vis an diesem grossen Tisch, das wird jetzt da sehr privat. Ich würde eigentlich sagen, ich bin sonst nicht so privat live am Sender, ist mein Partner gesessen. Und dann ist das...
Wie ist das? Magst du dich an den Tag erinnern?
Ich mag mich sehr gut
und
an den Tag erinnern.
Ist das richtig eingefahren? Ist das so Liebe auf den ersten Blick gewesen?
Ja, es ist dann noch ein bisschen gegangen, bis das offiziell war. Aber ich würde schon sagen, es hat wirklich gefunkt.
Es gibt doch sehr viele so Partnerschaften, die nachher gut werden, wo man am Anfang sagt, das ist ja ein recht überheblicher Typ der denen, oder? Ist das auch so gewesen?
Nein, er hat mich natürlich schon dann, wo wir ins Gespräch gekommen sind, inhaltlich interessiert. Also er hat spannende Sachen gesagt, aber nein, überheblich war er nicht.
Die haben sich entschieden, ein klassisches Familienmodell nicht einzugehen, also keine Ehe. Und sie sind trotzdem eine Familie, das spielt ja keine Rolle, also das merkt man ja nicht von außen. Warum ist der Entscheid gefällt worden? Es ist ja kompliziert heute, wenn man das nicht macht, wenn man sie nicht heiratet. Man kann das ja im ganz kleinen Stil machen, im ganz Geheimen kann man das machen. Und dann sind all die rechtlichen Probleme, wie Pensionskassen und Krankheit und so weiter vom Partner, sind geregelt. Wieso entscheidet man sich eigentlich dagegen?
Ich glaube, das ist bei uns nicht... Wirklich eine aktive Entscheidung dagegen gewesen. Es hat sich bis jetzt einfach nicht so aufgedrängt. Also wir sind zusammengekommen und dann ist relativ schnell ist die Tochter gekommen nach 3 Jahren. Wir haben beide viel geschafft. Das ist uns auch einfach vielleicht nicht ganz so wichtig gewesen, wirklich gerade in eine Ehe zu gehen. Und ich würde aber nicht sagen, sag nie. Also das kann immer noch passieren.
Eben, also man könnte jetzt ihn auffordern, die Partner, heute Nachmittag oder zu oben oder so, vielleicht die Frage dir zu stellen. Du hast ein Mädchen, ist glaube ich im Kindergartenalter ungefähr.
Sie ist in die erste Klasse gekommen.
In die erste Klasse jetzt schon, ja. Genau. Das bedeutet jetzt, du bist jetzt auch konfrontiert plötzlich mit dem, was du vor längerer Zeit selber mal konfrontiert bist. Kannst du dich noch erinnern, wo du in die erste Klasse gekommen bist?
Ich mag mich vor allem noch an den Schulweg erinnern. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich noch so an die Unterrichtsstunden gut mag erinnern in der ersten Klasse. Aber mein Schulweg, das ist etwas, das ich noch sehr gut kenne.
Das ist etwas, das heute sehr in Frage gestellt wird, mit Helikoptereltern, wo Kinder bis vor Schulzimmer herfahren und dann und 5 Minuten bevor die Schule aus ist, stehen sie schon wieder dort. Bist du eine Helikoptermami?
Nein, ich habe gar keine Zeit. Um ein Helikoptermami zu sein.
Aber das passiert ja sehr oft, oder? Das hat sich irgendwie geändert. Hat das etwas damit zu tun, dass einfach die Strassen und alles gefährlicher geworden ist?
Also ich glaube, die Sicherheit ist ja sicher etwas, das da sein muss. Also da haben wir ja auch jetzt gerade in den letzten Jahren hat es Beispiele gegeben von Kindern, die auf dem Schulweg tödlich verunglückt sind. Also ich glaube, ein sicherer Schulweg, das ist sicher etwas, das da sein muss. Aber wenn man einem Kind auch ein bisschen Vertrauen geben kann und den Schulweg selber meistern kann, ist das die beste Schule fürs Leben, würde ich sagen. Also wirklich selbstständig in die Schule gehen, das habe ich als immer als etwas sehr Positives
erlebt. Das ist ein Unterschied, wenn man in einer Grossstadt wohnt, also die Schweiz hat ja keine Grossstadt, aber in einer grösseren Stadt wohnt, oder auf dem Land. Auf dem Land ist es sehr mal möglich, dass vielleicht Kinder noch ein bisschen den Kühen zuschauen können und dann kommen sie 20 Minuten zu spät, weil irgendetwas ganz Spannendes ist.
Darf man das heute noch? Ich weiss,
der Muni hat irgendwie umgemut oder so. Und also eigentlich das Erleben von der Umgebung und nicht nur gerade einfach das Schulhaus und daheim und wieder Schulhaus und daheim. Du bist jetzt in Bern. Bern ist so eine mittlere Stadt. Und da geht alles noch ein bisschen ruhiger zu und her. Wie ist das Empfinden so zwischen Bern und Zürich?
Also eben, ich arbeite ja jetzt seit dem März wieder regelmässig in Zürich. Und ich muss sagen, ich freue mich jedes Mal wieder auf Zürich zu kommen. Es ist schon ein bisschen auch mit Nostalgie verbunden und ich bin sehr gerne in der Stadt unterwegs. Aber das Leben ist bei mir jetzt in Bern der Kern des Lebens und das fühlt sich tipptopp so an. Ich würde jetzt die Städte nicht gegeneinander ausspielen. Ich glaube, es hat überall, auch wenn man in einer grossen Stadt wohnt, man hat ja Quartier, wo man daheim ist und in diesen Quartier ist immer auch etwas sehr Gemeinschaftliches, wenn man das sucht. Also ich glaube, da kann man sowohl auf dem Land wie auch in der Stadt kann man das Gemeinschaftliche finden.
Du schaffst ja fürs Radio und fürs Fernsehen. Radio ist die Samstagsrundschau, wo ein bisschen ausgedehnter recherchiert werden und mit jemandem geredet werden. Das ist immer noch in Bern. Man hat ja mal die Konzentrationen wollen machen, dass alles auf Zürich kommt und die Aussenstudios, wie man das so nennt,
also nicht alles. Man hat einfach Bern, wollen auf Zürich verlegen.
Und das
man hat ja einen Teil auch auf Zürich verlegt. SRF 4 News zum Beispiel ist in Zürich seit dann. Die Fachredaktionen, die Hintergrundsendungen vom Radio sind in Bern geblieben. Aber das Regionale, also die Regionalstudios, die sind nie in Frage gestellt worden.
Elian Leiser, du trainierst den Schweizer Handstand.
Das ist korrekt.
Bis ich das ein bisschen gelesen habe über Elian Leiser, nicht gewusst, was das ist, der Schweizer Handstand. Das ist ein Handstand, den man ohne Schwung machen muss. Willst du uns das schnell vorführen, nein, wie das geht?
Nein, das mache ich nicht.
Nein, dann müssen wir ja Kopfhörer und alles abziehen.
Dann müssen wir Kopfhörer abziehen. Ja, ich glaube wirklich, die Verletzungsgefahr wäre im Moment auch noch so, dass wir dann vielleicht das Gespräch nicht weiterführen könnten. Das wäre schade.
Aber kannst du das schnell einfach in Worte fassen, ja, wie der Schweizer Handstand geht?
Also der Schweizer Handstand ist ein Handstand, wo man eben ohne Schwung sich in den Handstand stemmt. Das heisst meistens aus der Grätsche raus, dass man Beine dann einfach aufzieht. Und das braucht sehr viel Stabilität in der Schulter und sehr viel Rumpfmuskulatur.
Das heisst, nicht an der Wand her, sondern im Freien?
Also Im Freien, ja. Aber ich bin natürlich jetzt an der Wand am Üben.
Oh, das ist schon fast zirkusreif.
Ja.
Hast du beim Knie schon mal das vorgestellt?
Soll ich? Nein, ich kann ich nicht.
Also, das ist etwas, und das heisst Schweizer Hand, das heisst Schweizer können das, die Deutschen können das nicht.
Ich weiss nicht, warum das der Schweizer Handstand heisst. Das habe ich wirklich jetzt während dem Üben das habe ich noch nicht herausgefunden. Die Recherche die steht noch an.
Elian, du schreibst von dir selber, oder hast in einem Interview gesagt, ich bin ein wildes Kind gewesen und ich habe 7 Narben im Gesicht und am Kopf. Jetzt, wo wir ganz kurz vor dem Interview reden konnten, habe ich überall geschaut, wo sind jetzt die Scheiben Narben eigentlich?
Die einen sind gut versteckt.
Und ich habe sie nicht gefunden.
Also die eine ist sehr auffällig am Auge.
Ah ja, jetzt sehe ich es, ja.
Das
genau.
Ist so genau.
Also, ich könnte dich kurz beschreiben, also, ist das rechte Auge, oder? Was ist da passiert?
Ich bin mit 5 in die Stege herabgefallen und bin in so eine spitzige Ecke hineingefallen. Und es hat so stark geblutet, dass man wirklich zuerst gemeint hat, das hat das Auge auch gebreicht.
Ist Doktor Neien
das, voll ja, gesehen? Genau. Dann ist, also wir haben dort ich habe dort noch auf dem Land gewohnt, in Aesch, bei Mur. Und da ist der Dorfdoktor dann hat müssen dran und meine Eltern erzählen mir, der hätte unglaublich zittert und wahrscheinlich ist wegen dem die Narben nicht ganz so schön rausgekommen.
Wobei, es ist ein Merkmal, dann weiss man, die ist echt. Das ist wirklich Telian. Also, alle, die Telian Leiser in Zukunft in einer Beiz oder beim Coop oder Migros einkaufen sehen, müssen nur schnell herschauen, ob die Narbe beim rechten Auge dort ist. Und dann ist sie tatsächlich. Elian, du bist 1986 auf die Welt gekommen. Und 1986 war ein ereignisreiches Jahr. Etwas vom Verheerendsten, was passiert ist, das Atomkraftwerk in Tschernobyl ist in die Luft gegangen. Mhm. Ist klar, du kannst dich nicht daran erinnern, du bist ja dann erst auf die Welt gekommen. Aber trotzdem, wie hätte die Situation, dass so ein Atomkraftwerk vielleicht nicht ganz unfreiwillig in die Luft gehen kann und man das in ganz Europa relativ lang muss merken. Wie hat das die später beschäftigt?
Also mich hat das später tatsächlich einfach mit dem Jahrgang beschäftigt. Oder? Wir haben dann in der Schule mal müssen, einen Vortrag halten, über was ist in unserem Jahr alles passiert. Eben, es ist Tschernobyl, es ist auch der Brand in Basel, der grosse war, Chemiebrand. Also ja, 86 war wirklich ein Jahr, in dem viel passiert ist. Ich glaube, mich hat das mehr so geprägt. Tschernobyl, wo ja nachher auch viel in Europa bei den Lebensmitteln und so geschaut haben, was kann man kaufen, was nicht. Ich habe das Gefühl, das haben meine Eltern nicht stark gemacht. Also ich glaube, die sind dort immer noch ein Korn kaufen oder was man da einschränkend sonst gemacht hat. Ich glaube, das haben sie nicht mitgemacht.
Aber es war wahrscheinlich ein Startpunkt für ein Umdenken im Energiebereich, oder? Sind die Kernkraftwerke sicher? Sind sie nicht sicher? Muss man Angst haben davon? Angst haben von der Technologie überhaupt?
Also Fukushima war natürlich viel, viel prägender, habe ich das Gefühl. Auch.
Ich denke,
in meinem Leben.
Klar, 86 kannst du dich nicht erinnern. Aber 86, Tschernobyl, hat so das Fundament gelegt, um sich zu überlegen, ist das eigentlich gefährlich oder nicht. Und Tschernobyl, Entschuldigung, nach Fukushima ist nachher dann effektiv einfach noch das Tröpfchen oben rein gewesen, wo man dann sehr extrem reagiert hat. Also, machst du dich auch erinnern, also, da bist ja du schon Journalistin gewesen im Jahr, oder? Zu dem Zeitpunkt, wo Fukushima passiert ist.
Jetzt muss ich gerade überlegen, was ist das 20?
Ich weiß ja nicht auswendig, 15? Aber ja, so ewig ist das.
Da bin ich gerade, ich bin 10 Jahre im Journalismus.
Okay.
Könnte also, man jetzt ausrechnen.
Knapp, genau. Aber dann hat Politik für mich das erste Mal angefangen zu hyperen. Also ich hab Politik in meiner Jugend eher als träge und überlegt wahrgenommen. Und wo das passiert ist, hat Politik etwas gemacht, wo wahrscheinlich wir noch ewig lang werden leiden darunter, wo die Kosten wahnsinnig zum Explodieren gebracht hat.
Also Politik hat natürlich eine Besorgnis, die in der Bevölkerung war, hat sie ernst genommen. Ich glaube, das kann man im Nachhinein sagen. Also es ist eine Besorgnis, die in der Bevölkerung stark war, hat die Politik ernst genommen. Weil Politik macht ja wenig einfach aus dem eigenen Impuls heraus, sondern man schaut, was ist in der Bevölkerung für eine Stimmung da, was hat vielleicht auch, was kann eine Mehrheit gewinnen, welche Haltung. Und so reagiert eigentlich die Politik auf eine Sorge, die in der Bevölkerung
damals macht nicht die Politik sehr oft Sorgen in die Bevölkerung hinein? Also, wenn man etwas entsprechend aufpauscht, auch mit dem Journalismus zusammen, irgendwann glaube ich das.
Da müsstest du mir jetzt ein Beispiel sagen.
Ja, nehmen wir Fukushima beispielsweise, oder? Man hat ja bei Fukushima hat man können sagen, jetzt sind wir mal abwarten und Tee trinken und schauen mal, was in einem Jahr ist dort in Japan. Fukushima hat ja keinen direkten Einfluss gehabt.
Also gut, man hat einfach gezeigt, was passiert ist, oder?
Ja, es war ein Tsunami, oder? Das Wasser ist dort rein. Also, und wir haben in der Schweiz weder ein Meer noch irgendwie ein See nebenan, der reinflutschen könnte oder so. Also für mich ist das ganz klar einer der Startpunkte vom Umhypern. Und das Umhypern in der Politik ist sicher schlecht. Das entspricht auch nicht der Schweizer Demokratie. Die Demokratie ist eher so ein bisschen träge und wir schauen jetzt mal. Und meistens ist das Richtige so. Aber dort haben wir es nicht gemacht. Also, der Bundesrat hat relativ zackig entschieden, das Parlament dazu genommen.
Und die Bevölkerung hat das unterstützt.
Hat das unterstützt,
muss man ganz klar sagen. Ja, ich glaube, das war sicher ein Wandel in der Energiepolitik. Das stimmt. Und es wird heute auch darüber diskutiert, was für Folgen das der Wandel hat. Ja, das ist interessant.
Du bist als Journalistin eben eigentlich genau in diesem Medien tätig. Wenn jetzt so etwas passiert, wo man sagt, vernünftig, jetzt müssen wir doch mal einen Schritt zurücktreten und die Bevölkerung nicht jeden Tag beballern mit dem. Kannst du da irgendeinen Einfluss nehmen, wenn jetzt deine Redaktion sagt, mal, das muss jetzt heute wieder kommen, morgen muss es auch kommen und übermorgen muss es schon wieder kommen? Kannst du dir ein bisschen sagen, Jungs oder liebe Damen, jetzt haben wir eigentlich genug darüber berichtet, jetzt lassen wir doch mal ein bisschen Zeit
los. Also die Menge ist sicher eine Diskussion, die wir in der Redaktion immer wieder führen. Wann ist der richtige Zeitpunkt, der wichtige Zeitpunkt, um über ein Thema zu reden, wie gross ist die Relevanz von diesem Thema und aber natürlich auch, wie gross ist das Bedürfnis in der Bevölkerung, über das Thema informiert zu werden. Weil es gibt Themen, wo das Bedürfnis gross ist und wenn wir nicht informieren, dann sucht man die Informationen noch jemand anders. Also ich glaube, diese Mischung führt zu einer Entscheidung, wenn dass man welches Thema setzt. Und ich arbeite natürlich in Hintergrundsendungen, also 10 vor 10 ist eine Hintergrundsendung, ist eine Vertiefungssendung. Das heisst, wir haben dort die grosse, die gute, die wichtige Möglichkeit, Themen, die vielleicht man könnte jeden Tag darüber berichten, mal ein bisschen abwarten und dafür vertiefend aufzugreifen.
Im 86 ist der Olaf Palme, das war der Ministerpräsident in Schweden, erschossen worden. Soviel ich weiss, weiss man heute noch nicht ganz genau, warum, wieso, weshalb. Und das ist, für mich persönlich ist das sehr eindrücklich gewesen. Also ich durfte dann schon so ein bisschen mitdenken und politisch motiviert studieren. Und das ist etwas absolut Verrücktes gewesen, dass jemand nicht auf die Strasse raus kann, ohne dass er vorläuft, dass er eigentlich nachher zu oben nicht mehr heimkommt. Ist das etwas, wo du auch miterlebt hast, jetzt mit anderen Politikern, wo vielleicht mal erschossen worden sind oder wo drangsaliert? Ich kann mich an Schäuble erinnern, wo in den Rollstuhl hineingeschossen worden ist. Oder? Das ist etwas absolut Unglaubliches, weil in der Schweiz, ich glaube, das ist heute noch so, können sich die Magistraten relativ frei bewegen. Also auch da ist etwas sehr Positives in der Schweiz gegenüber unserem Umland. Und spricht das eben in Skandinavien oder auch Amerika, wo die Sicherheitsmaßnahmen zum Teil extrem aufgefahren worden sind. Wie siehst du das?
Gut, ich kann es jetzt. Also, es stimmt wirklich, in der Schweiz sieht man teilweise nicht nur Politikerinnen und Politiker, auch CEOs von Unternehmen sieht man im Zug. Das ist toll. Die müssen nicht mit Bodyguards unterwegs sein. Es gibt zwar auch Bundesräte, die das hatten. Der Blocher zum Beispiel hat teilweise Bodyguards gehabt. Aber ich kann das jetzt nicht vergleichen mit dem Ausland. Also, wie das dort genau ist, wie hoch das Sicherheitsdispositiv muss sein.
Ich habe Larissa Rien, sie ist ja Bundeshausredaktorin vom Tagesanzeiger. Sie leitet die Bundeshausredaktion. Gefragt, wie ist das? Kannst du eigentlich das Telefon in die Finger nehmen und einem Bundesrat einfach anrufen und sagen, du lass mal schnell, ich habe eine Frage, wie sieht das aus? Und dann hat sie mir gesagt, nein, in den mehrheitlichen Fällen ist es so, dass wir tatsächlich über die Kommunikationsabteilung kehren müssen. Mhm. Wenn ich jetzt Journalist wäre, würde ich sofort den Griffel weglegen und heimgehen. Ich kann das nicht haben, wenn ich mit einer Person nicht direkt reden darf, sondern wenn eine Kommunikationsabteilung mir sagt, jawohl, ich darf oder ich darf nicht, oder nein, du sowieso nicht.
Gut, das muss natürlich ein bisschen geleitet werden, oder? Also, Entschuldigung, dass ich dich gerade reingeredet habe, aber so von der Menge her könnte ich mir vorstellen, wäre das sonst überwältigend und die könnten sich dann vielleicht gar nicht auf das konzentrieren, was sie sonst ja noch alles mitmachen. Also ich glaube, dort eine gewisse Leitung von diesen Anfragen, die reinkommen, das verstehe ich jetzt noch.
Ja, aber das könnte man machen, dass du dürftest eine E-Mail schreiben und du bist sicher, dass wird ganz kurz angeschaut, dass die E-Mail von dieser Person so angeht. Weil du weißt ja bei einer Kommunikationsabteilung nie so ganz genau, findet er jetzt, du bist nicht so eine nette Person und du sowieso nicht, oder?
Das hat Larissa Rien wahrscheinlich auch gesagt, dass das relativ zügig immer geht, die Anfragen. Also die sind natürlich auch auf das dann spezialisiert.
Wird das zügig abgelehnt, oder wie?
Ja, teilweise abgelehnt, teilweise auch nicht.
Also es geht dir genau gleich. Mhm. Du hast also, sobald du an eine Person herwatsch, die irgendeine gewisse Position hat, dann musst du über die Kommunikationsabteilung gehen.
Ja,
und du findest das nicht unangenehm?
Nein, das ist einfach part of the game. Das ist wirklich, also Dafür hat man von denen auch die Handynummer. Dafür kann man dort auch mal ein WhatsApp schreiben oder eine Nachricht schreiben. Also ich glaube, es ist von der Geschwindigkeit her, habe ich jetzt das nicht sehr hinderlich empfunden bis jetzt.
Im 1986 ist noch etwas ganz Verrücktes rausgekommen. Das war die Iran-Contra-Affäre. Das sagt ihr selbstverständlich nicht. Wie gesagt, ihr bist ja dann erst auf die Welt gekommen. Aber das hat eigentlich gezeigt, wie verlogen die Grossmächte können sein. Und zwar, das war unter dem Reagan. Und der hat Waffen an Iran verkauft, obwohl sie gesagt haben, das machen wir nie und nimmer. Hat eine Sekundärbuchhaltung geführt und hat das nachher genutzt, um eine Guerilla-Gruppe in Nicaragua zu bekämpfen etc. Also das ist alles unter dem Radar gelaufen, es hat niemand etwas gewusst davon. Und er hat zwar die Geiseln nachher freigebracht, die im Iran gefangen waren, aber das ist alles ohne offizielle Situation passiert. Ist das etwas, wo du ab und zu auch spürst, dass du sagst, das glaube ich denen gar nicht. Also die Nachricht, die jetzt hier herkommt, die ist sehr oberflächlich und im Hintergrund ist sowieso alles anders.
Also was wir natürlich können, ist unsere Leute vor Ort fragen, um eine Glaubwürdigkeit oder auch eine Einschätzung. Es geht ja darum, wie kann man etwas, was passiert oder etwas, was kommuniziert wird, wie kann man das einschätzen, wie glaubwürdig ist das. Und das ist natürlich bei der SRG so, dass wir sehr viele Leute auf der Welt verteilt haben. Wir haben ein grosses Korrespondentennetz und auf die sind wir angewiesen auch, wenn es um eine Einschätzung von News, von Aktualität geht.
Und das hilft tatsächlich?
Das hilft, ja. Also man sieht es jetzt gerade bei Konflikten, auch im Nahost oder eben in den USA, wo es wirklich sehr viele Interpretationssituationen gibt, dass das extrem wichtig ist.
Du hast ja sicher abends Vorgespräch, wenn du einen Korrespondent hast, nehmen wir an, jetzt gerade Washington beispielsweise, USA, im Vorgespräch, sagt denn die oder der zwischendurch, jetzt hat der Knaller schon wieder etwas gemacht und so weiter. Und wenn das Mikrofon an ist, dann tun sie es noch ganz anders, klar, dann ist das seriös. Aber regen sich die Korrespondenten eigentlich ab und zu auch auf, richtig auf und sagen, das kann ja gar nicht sein?
Also ich würde jetzt mal sagen, das ist Amtsgeheimnis. Nein, das sind immer sehr sachliche Vorgespräche. Man hat da gar nicht viel Zeit, um wirklich irgendwie noch ein Kaffeekränzchen zu machen, sondern das sind eng getaktete Tage. Da ist man wirklich dann sehr auf Frage-Antwort. Was können wir sagen? Was ist wichtig? Was ist auch nötig? Was braucht das Publikum noch für Informationen, um das zu verstehen, was heute passiert ist oder was an einem Tag passiert ist? Also ich glaube, das sind immer sehr schnelle, zielführende Gespräche.
Wer sagt das, ob du Korrespondenten bekommst oder nicht? Machst du das? Tust du sagen, ich will gerne den und den haben?
Also vieles, jetzt beim 10 vor 10.
Ja, nehmen wir 10 vor 10, ja, genau.
Meine Schicht beim 10 vor 10 fängt um 2 Uhr am Nachmittag an und geht bis um 11 Uhr. Um 2 Uhr am Nachmittag ist natürlich vieles schon vordiskutiert. Nicht zu Ende diskutiert, der Tag ist noch jung, aber schon vieles vordiskutiert. Und zum Beispiel jetzt gerade Korrespondenten, das ist etwas, was man wahrscheinlich häufig relativ kurzfristig auch noch aufgleisen kann. Aber wenn wir zum Beispiel einen Studiogast haben, wenn wir eine Professorin von der ETH haben, im 10 vor 10, dann ist das um 2 Uhr meistens schon klar.
Das heisst also, du hast für den Inhalt nicht viel beizutragen. Du bist wirklich eigentlich Moderation. Du kannst Themen über und du tust dich auf die Themen vorbereiten.
Also Themen sind am 2 meistens schon gesetzt, aber die Art und Weise, wie man die Themen erzählt oder was man alles noch reinnimmt in eine Geschichte oder wo vielleicht der Fokus ist von einer Geschichte, das sind Sachen, die wir natürlich am 2 noch im Team besprechen.
Du machst beim 10 vor 10 voll Kameraarbeit, Moderationsarbeit, Vorbereitungsarbeit. Du machst keine Redaktionsarbeit beim 10 vor 10.
Also vieles, was ich mache, ist auch redaktionell, wie zum Beispiel ein Studiogespräch, das ich vorbereite. Das sind Fragen, die ich mir überlege. Klar, wenn ich das spiegle mit einer Produzentin, mit einem Produzenten, aber das ist schon redaktionell, die Arbeit. Ich würde sogar sagen, beim 10 vor 10, wo man in der Moderation noch etwas mehr Platz hat, noch ein bisschen mehr darf, vielleicht auch ich tue wenig Haltung zeigen, aber so einen direkteren, nahbaren Zugang zu einem Thema, das kann auch redaktionell sein.
Fällt dir das schwer, keine Haltung zu zeigen? Das ist ja, also meines Erachtens ist das völlig richtig, oder? Das ist eine Moderation. Da muss man im Prinzip Fakten bringen und dann kommt halt ein Beitrag dazu. Und dann soll sich der Zuschauer seine eigene Meinung bilden. Das nützt natürlich nichts, wenn du im Prinzip von Anfang an sagst, jetzt ist dort schon wieder so eine Knalltüte, die da etwas macht. Das ist völlig klar. Aber ist das noch schwierig?
Nein, das finde ich nicht schwierig. Also ich sehe einfach auch meine Arbeit wirklich als Dienstleistung. Ich will dem Publikum ein wichtiges, relevantes, aber auch interessantes Programm bieten. Und ich will nicht meine mein privates Leben oder auch meine persönliche Meinung in den Vordergrund drängen.
Bei mir am Mikrofon ist Deliane Leiser. Sie ist seit dem März 2025 eines der vier Gesichter vom 10 vor 10. Eliane, der Vorname Eliane, weißt du, wo der herkommt?
Das ist ein französischer Vorname.
Ist es dann ein Wort, aber dann hat es vorher in anderer Form biblisch, schon
biblisch meinst du jetzt? Elia?
Auch vielleicht, ja. Aber das wäre jetzt ein Mann, oder?
Aber viele Frauennamen kommen ja von der männlichen Form ursprünglich, oder?
Okay.
Erzähl du mir, du hast recherchiert.
Recherchiert, das kann man nicht recherchieren, das ist schnell Dr. Google fragen oder Gemini oder irgend so etwas. Stammt aus dem Lateinischen und ist eine französische Form des Namens Helena. Habe ich gefunden. Helena leitet sich vom griechischen Wort Helios ab, was Sonne bedeutet.
Also schön.
Ein sonniges Gemüt, strahlend, die Sonnenhafte. Stimmt das?
Also optimistisch würde ich sagen, bin ich schon eher. Ich bin jetzt jemand, der eher die Lösung sieht als Problem.
Okay. Und bedeutet das auch, dass du eigentlich das in dein Gesamtleben hineintragen kannst? Also,
ja.
Also es kommt
ein
Problem an dich her, ein familiäres Problem zum Beispiel, oder?
Ja.
Genau. Dann sagst du, okay, das nehmen wir jetzt mal entgegen und das lösen wir jetzt.
Ja.
Und nicht, jetzt kommt er schon wieder und aber mühsam und so weiter.
Einmal.
Aber
selten, nein.
Also im Beruf auch schon, nicht?
Nein. Wenig.
Du schaffst schon, wie gross ist das Team im 10 vor 10?
Das sind etwa 10 Leute.
10 Leute, oder? Mhm. Und dort sind die Meinungen wahrscheinlich auch nicht immer die gleichen, oder? Also die denken,
ja, das ist interessant.
Denken alle gleich. Oder? Und dann findet eine Auseinandersetzung statt und dann tut man sich einigen und zack, und dann geht man.
Ja.
Kann ich mir das so vorstellen?
Das kannst du dir so vorstellen. Also wenn es, ich weiß nicht, was andere miteinander machen, aber mal.
Und sagen die anderen auch von dir mal, die hat ein sonniges, positives Gemüt. Also das ist eigentlich eine, wo man relativ gut mit ihr umgehen kann.
Also eben sonnig, weiss ich. Also ich bin jetzt nicht eine, die immer Witzli reisst. Oder ich bin sicher eher ein konzentrierter und zielgerichteter Mensch. Ich weiss jetzt nicht, ob man das als sonnig kann bezeichnen kann. Aber
du
meinst, ich bin ein Teamplayer.
Die Karriere das gemacht, oder? Das ist der Grund. Man kommt ja nicht einfach zum 10 vor 10 oder zur Samstagrundschau einfach so, oder? Es ist ja nicht so, als du auf der Straße entdeckt worden bist als Talent. Sondern du hast etwas gemacht dafür. Ja. Was hast du gemacht, dass das so weit gekommen ist?
Ja, das sind ganz viele kleine Schritte, die man gemacht hat oder die ich gemacht habe. Also ich glaube, der grösste Schritt war nach dem Studium, als ich die Ausschreibung gesehen habe beim SRF 4 News, war ein Praktikum ausgeschrieben gewesen, und zwar das erste Praktikum, wo SRF 4 News ist der Infokanal vom SRF Radio, das erste Praktikum, das ausgeschrieben war, und dann habe ich dort angerufen und dann hat mir der Mensch vom HR, der HR verantwortlich gesagt, Frau Leiser, also Ihr Dossier, das ist so zu kulturig, das passt überhaupt nicht in News-Journalismus. Und dann habe ich eine Viertelstunde lang erklärt, warum dass ich in News-Journalismus will und warum dass ich auch ganz viel schon gemacht habe, die durchaus würdet, in das Format hineinpassen.
Und die hat dir zugelost?
Der hat mir zugelost und
eine.
Hat dann mein Dossier, mir nicht viel Hoffnungen gemacht, aber mein Dossier weitergegeben am Leiter des SRF 4 News und am nächsten Tag habe ich das Praktikum gehabt.
SRF 4 News gibt es heute immer noch und ist ein Wiederholungssender, also wo die Nachrichtensendungen wiederholt werden, auch die Vertiefungssendungen werden wiederholt. Ich war ein intensiver SRF 4 News-Hörer. Ich muss unterstreichen, man merkt einfach, dass weniger dahinter steckt, sei das Manpower, das weiss ich natürlich nicht, oder Geld oder was auch immer. Es wird zu viel wiederholt und zu lang wiederholt. Also, dass man irgendeine Nachrichtensendung am gleichen Tag ein paar Mal bringt, das kann ich jetzt noch verstehen. Aber die gleiche Hintergrundsendung eine Woche lang und wo man eigentlich merkt, das ist aufgezeichnet worden irgendwie im Winter und jetzt wird es mehr oder weniger als Sommersendung immer noch gesendet, dann ist das der Moment, wo man die Tasten im Auto anders beleidigt und SRF 4 News wegnimmt. Wie empfindest du das? Hörst du selber SRF 4 News noch? Du hast dort geschafft gehabt. Hast du das auch gemerkt oder merke ich nur das als Hörer?
Also ich glaube, was sich bei SRF News geändert hat, und das ist öffentlich so, als ich als Praktikantin dort angefangen habe, haben wir noch fast den ganzen Tag live Moderationsstrecken gehabt und auch fast den ganzen Tag immer wieder neue Gespräche, oder, die reingekommen sind. Und jetzt im Verlauf dieser 10 Jahre hat man gesagt, das SRF 4 News natürlich auch, weil es schon ums Sparen gegangen ist. Also seit ich beim SRF oder bei der SRG bin, seit 10 Jahren ist Sparen ein grosses Thema, hat man gesagt, man reduziert das Angebot wirklich auf eine gute Morgen-Primetime. Das SRF 4 News, das wissen viele nicht, macht die Morgen-News am 6., 7., 8., 9. und zu der halben Stunde auf SRF 2 und auf SRF 1 zu der vollen Stunde. Und dort hat man wirklich das ganze Gewicht drauf hineingesteckt. Und live moderiert wird aber nur noch, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, bis um 10 Uhr.
Am Morgen?
Am Morgen. Also wirklich vom 6 Uhr am Morgen bis um 10 Uhr am Morgen.
Und wie sieht das aus, die Zukunft dort? Weiss man dort etwas? Ist das ein Sender, der abgestellt wird?
Nein, bis jetzt ist das nicht ein Sender, der abgestellt wird. Weil das Wichtige an SRF 4 News, das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, ist, dass dort Leute ausgebildet werden. SRF 4 News ist auch ein Ausbildungssender. Man hat Leute, die sehr erfahren sind, aber man hat auch viele Leute, die wirklich die ersten Schritte im News-Journalismus machen bei SRF 4 News.
SRF 4 News war also die Start bei der SRG. Und wie ist der nachher weitergegangen? Hast du Telebögel ausgefahren, dass du da zur Samsung-Show kommst? Oder bist du einfach geholt worden, weil man gefunden hat, die Eliane Leiser ist ein Talent?
Also vor der Samstagsrundschau habe ich natürlich noch zum Beispiel den Sessionstag moderiert. Also oder einfach Politik, das ist ein Podcast, den ich entwickelt. Also ich habe viele Sachen gemacht, die klar in Richtung Bundespolitik, Berichterstattung gehen. Und von dem her ist dann der Schritt in die Samstagsrundschau ist relativ naheliegend gewesen. Man hat, das gebe ich jetzt dazu, auch aus Teamgründen eine Frau gesucht. Das war sicher ein Vorteil gewesen für mich. Als jemand, der jetzt noch nicht lange Formate so moderiert hat. Und man hat aber auch eigentlich jemanden mit Wirtschaftsaffinität gesucht. Und ich bin eher mit Politikaffinität gekommen. Und ich habe mich dann dort schon durchsetzen.
Die Samsung-Umschau, wird die aufgezeichnet oder ist das live?
Das ist, wenn immer möglich, live. Aber es gibt natürlich Gäste, Bundesräte zum Beispiel, die am Samstagmorgen nicht live in die Samstagsrundschau kommen.
Weil sie dann nicht arbeiten? Am Samstag?
Der Bundesrat hat ja klassischerweise, also es sind auch schon Bundesräte live gekommen, da muss ich zur Verteidigung sagen, aber Samstag ist ja meistens der Freitag vom Bundesrat.
Die Samstagsrundschau ist eine vertiefende Sendung. Also du hast eine Person, die du mit der redest. Was ist dort so die Aussage, die Grundaussage, die man eigentlich bringen möchte? Geht es dort um ein aktuelles Thema oder geht es eher um ein breites Thema? Oder wählst du das selber aus oder wird dir das vorgegeben? Wie funktioniert das?
Also die Samstagsrundschau ist eigentlich idealerweise der Kopf der Woche zum Thema der Woche. Und es ist ein kontroverses Interview. Das ist der Rahmen der Samstagsrundschau.
Also du musst jetzt so ein bisschen den Giftzwerg spielen dort?
Ja, also der Giftzwerg, ich bin einfach der Gegenpart. Also man lädt jemanden ein und der hat eine Rolle, der hat auch eine Haltung und ich bringe Argumente von der Gegenseite.
Du hast mich jetzt gerade so ein bisschen böse angeschaut. Bist jetzt du gerade so in die Samstagsrundschau übergefallen? Musst du dort auch dem sagen, hey, du, hör mal, so geht das gar nicht.
Ja, vielleicht
also,
schon, ja.
Also du musst den Gegenpart spielen, ein bisschen, auch wenn du eigentlich völlig einverstanden bist mit dem.
Um das geht es gar nicht. Also das macht ja auch das Gespräch nicht interessant, sondern ein interessantes Gespräch ist, wir sagen auch bei der Einladung, und das wissen ja die Leute auch, sie kommen in die Samstagsrundschau und wann ist der Moment, wo man am besten, oder wie kann man am besten die eigene Position äussern, indem man die Gegenargumente hört und dann sich kann verteidigen. Also so erst lerne ich ja eigentlich etwas über die Position von meinem Gast kennen.
Was machst du lieber? 10 vor 10 oder Samstag und Show?
Es ergänzt sich wunderbar.
Das habe ich gedacht, dass du das sagst.
Ja, nein, es ist wirklich, ich kann es auch da wieder nicht gegeneinander ausspielen. Ich glaube, ich profitiere sehr viel von der Samstagsrundschau fürs 10 vor 10. Zum Beispiel, was die Nervosität angeht. Also, es gibt glaube ich, nichts, wo ein grösseres Stahlbad ist, als so eine Samstagsrundschau zu moderieren. Weil man einfach nicht weiss, was in dieser halben Stunde passiert.
Wie tust du dich vorbereiten? Also, du musst ja eigentlich auf Augenhöhe können mitreden. Mhm. Das heisst, du musst ein bisschen sattelfest in diesem Thema rein. Mhm. Das ist aufwendig.
Das ist aufwendig, ja. Ich habe 2 Tage Zeit aber auch.
Also 2 Arbeitstage darfst du vorbereiten?
Hat 2 Arbeitstage, ja.
29 Minuten, oder wie lange geht das
aber
Ding?
Ich möchte es noch schnell gerade ergänzen. Also es sind 2 Arbeitstage, aber in diesen 2 Arbeitstagen, wo man eben sich wirklich in ein Thema tief hineingibt, guter Journalismus braucht Zeit, gehört auch noch dazu, dass man einen kurzen Teaser macht auf dem SRF 1. Es gehört auch noch dazu, dass man einen Online-Text schreibt. Es gehört auch noch dazu, dass man einen Trailer macht. Also es sind noch ganz viele so kleine Aufgaben, die in diesen 2 Arbeitstagen noch drin sind.
Gehen wir nochmal zurück zum 10 vor 10. Das 10 vor 10 und die Tagesschau sollten sich ja eigentlich ergänzen und nicht das Gleiche noch einmal ablassen. Es ist aber so, dass man oft das Gefühl hat, dass Themen sehr ähnlich sind. Also wenn jemand die Tagesschau geschaut hat, um 7:30 oder auch Zeit versetzt, wie ich das mache, ich würde ja nie um 7:30 mehr die Tagesschau schauen, sondern Zeit versetzt. Und nachher mit dem 10 vor 10 auch nochmal, dann bin ich so weit, dass ich eigentlich relativ schnell durchzappe, weil Themen sehr oft zu ähnlich sind. Also ich kann nicht beide voll geniessen und sagen, okay, es war für mich informativ gewesen, sondern ich sage, das eine oder das andere sei das Gleiche. Ist das ein Problem?
Also wir haben 50% Zuschauer, die sowohl die Tagesschau oder 50% von unseren Zuschauern haben schon die Tagesschau geschaut und die schauen trotzdem das 10 vor 10 fertig, weil es natürlich schon ein Mehrwert ist. Da würde ich dir jetzt ein bisschen entgegenheben, weil es ist natürlich ein Mehrwert, weil wir im 10 vor 10 eine Vertiefung haben. Also wir haben vielleicht die gleichen Themen, wir haben vielleicht den Besuch von den europäischen Regierungschefs in den USA, aber wir haben eine Vertiefung, wir haben ein Studiogespräch dazu, wir haben einen anderen Ansatz zu diesem Thema. Und ich glaube, das schätzen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, genau, also die 50%, die auch die Tagesschau schauen.
Also wir haben etwa 90.000 bis 100.000 Zuschauer in der sogenannten werberelevanten Altersgattung. Das ist 15-jährig bis 59, also die 60-Jährigen sind rausgefallen. Bereits 100.000, oder? Das ist nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich sage immer, das hat etwa in 3-4 Turnhallen hat das etwa Platz. Absolut gesehen haben wir etwa 300.000. Das heisst, dass eure Zuschauer doch relativ älter und weiser sind. Ein bisschen, oder? Das sind etwa 300.000, die wir haben. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber in der absoluten
meistens
Menge...
Meistens ein bisschen mehr.
Meistens ein bisschen mehr, gut. Okay. In der absoluten Menge ist das nicht so wahnsinnig.
Also über 300.000 Zuschauer, das ist eine gute Zahl, das würde ich schon sagen. Aber klar, zu Anfangszeiten waren es 500.000. Also wir haben einen Rückgang von Zuschauerinnen und Zuschauern beim 10 vor 10, das kann man nicht schön reden. Und eben die 100.000, die zwischen 15 und 59 sind, da möchte ich einfach noch sagen, ab 60 ist man immer noch sehr ein wertvoller, ein relevanter Zuschauer. Also von 60 bis 80 oder noch älter. Ich mache sehr gerne eine Sendung auch für das Publikum.
Was erwartest du? Jetzt kommen ja die Jüngeren, die weniger schauen und die sowieso nur zeitversetzt schauen oder sogar auf dem Handy einfach nur einzelne Beiträge rauszappen. Die werden auch irgendwann auch älter, auch 60. Sind die damals oder in Zukunft immer noch dran oder verliert man eigentlich das Publikum fast komplett?
Das ist natürlich eine interessante Frage. Das ist eine Frage, die man auch ständig darüber diskutiert. Eben, warum ist die Zuschauerzahl beim 10 vor 10 zurückgegangen? Das hat sicher auch etwas mit dem Zeitpunkt zu tun. Man weiss, dass heute die Leute am Abend gerne auch noch ein bisschen Netflix schauen oder Disney Plus oder sonst irgendein Streaming-Angebot nutzen. Also ich glaube, dort die Konkurrenz mit den ausländischen Plattformen ist für das 10 vor 10 sicher grösser geworden. Das ist klar. Und ja, jüngere Leute schauen anders. Man hat übrigens bei SRF sehr gutes Angebot, auch für junge Leute. Aber auch dort ist natürlich Konkurrenz gross. Junge Leute schauen vielleicht ein bisschen weniger REC oder andere Formate, die man wirklich extra für Junge macht, sondern zappen vielleicht eher oder tun eher auf den sozialen Medien sich informieren. Also ich glaube, dort ist ein Konkurrenzkampf da und da muss die SRG sich sicher auch Gedanken dazu machen.
Die Leute sind ja ein bisschen politverdrossen. Die Wirtschaft interessiert sie zum Teil auch nicht wahnsinnig. Sollte man dort eigentlich anpacken, in der Schule beispielsweise? Sollte man einmal pro Monat in der Schule mit dem Lehrer zusammen ein 10 vor 10 schauen und über das diskutieren und sagen, ist jetzt das relevant gewesen? Bringt uns Schweizer das etwas? Oder müssen wir das überhaupt wissen? Oder jawohl, das ist super gewesen, dass wir jetzt das wissen, dass man eigentlich jungen Leuten das nachdenken und die Information ein bisschen näher bringt.
Ich habe immer wieder mit Gymi-Lehrerinnen und Gymi-Lehrern zu tun, die sich für Journalismus interessieren in den Schulen, die wissen, wie redet man eigentlich über politische Ereignisse, wie kann man das mit den Schülern machen. Also ich glaube, da gibt es schon ganz viele gute Beispiele, wo stattfinden. Ich bin ein bisschen zurückhaltend, um den Schulen alles aufzubürden. Ich finde, es ist auch Aufgabe von Eltern, den Kindern ein Interesse an diesem politischen System zu wecken. Weil wir sind in einer direkten Demokratie. Mit 18 können wir wählen und abstimmen. Also ich glaube, das gehört auch ein Stück weit zum Aufwachsen dazu.
Aber weißt, wenn ich im Deutsch irgendwie Goethe lese, dann wird er nicht nur gelesen, sondern er wird diskutiert. Was hat er gemeint, was hat er gedacht und was geht es eigentlich dort? Wieso? Das kann man ja genauso gut machen mit einer Tagesschau oder mit einem 10 vor 10 oder von mir mit einer Clubsendung oder was auch immer. Also sehr kontrovers diskutieren. Und dann haben die Schüler ganz viele um sich herum, 20 Spändchen um sich herum und jeder hat eine andere Meinung. Und plötzlich ist das Sämli irgendwie gesetzt und es wird alles wirklich ein Bäumchen daraus. Ich persönlich denke, das wäre cool, man würde das machen.
Ich glaube, das macht man wirklich regelmässig schon. Ich weiss nicht, wie flächendeckend, aber ich fände das auch gut, ja.
Aber weißt du, auch universitär wird ja so Zeugs zum Teil nicht gehen. Klar, wenn man Journalismus studiert, auf jeden Fall, oder? Aber was mich noch interessiert, gerade aus der Wirtschaft aus. Die Wirtschaft sollte ja sehr interessiert sein, wie wird berichtet über die Wirtschaft. Und dann sollte man das statistisch auswerten und sagen, jetzt hat doch das Schweizer Fernsehen das 44. Mal das und das gesagt und das stimmt einfach nicht. Oder?
Und dann kannst du den Ombudsmann stellen?
Ja genau, dann müssen wir eine Beschwerde einlegen. Aber ich habe so das Gefühl, das wird gar nicht gemacht, sondern es wird einfach mit den Achseln gezuckt und sagen, ja, es ist jetzt halt einfach so.
Also die Ombudsstelle wird natürlich überrannt, was aber sicher auch eine gewisse politische Motivation dahinter steckt. Also ich glaube, die wird schon genutzt. Jetzt einfach um das noch schnell zu sagen, der Wirtschaft Tipps geben, wie sie sich mehr nahbarer zeigen könnten. Ist das deine Frage?
Ja, ich so schnell breiter formulieren. Ich habe ja schon ein paar Mal die Economie Suisse hier, oder Swissmem am Mikrofon begrüßen. Und meine Frage war eigentlich immer wieder, werdet ihr eigentlich überhaupt noch ernst genommen? Merkt überhaupt noch jemand etwas von der Economy Suisse oder von der Swissmem? Oder sind ihr einfach im Hintergrund sehr gut aktiv und die wollen gar nicht in den Vordergrund kommen? Wenn ich historisch zurückschaue, haben die Verbände ganz eine andere Schlagkraft gehabt, als jetzt aus meinem persönlichen Empfinden. Die haben sich um das Zeug wirklich gekümmert. Oder? Und wenn es sie genervt hat, dann sind sie auch zum Teil ein bisschen giftig geworden. Und heute habe ich das Gefühl, auch die Verbände suchen sehr stark den Ausgleich. Und jawohl, man könnte schon, aber dann ist es halt nicht so wahnsinnig gut. Und dann weiss ich nachher trotzdem nicht ganz genau, was soll ich jetzt davon halten. Also die Wirtschaft sollte sich eigentlich stärker einbringen, stärker Einfluss nehmen. Ob die Journalisten das nachher annehmen oder nicht, das ist die zweite Frage, oder?
Also die Verbände sind natürlich bei uns auch Dauergäste, oder? Also ich glaube, Wirtschaftsverbände, die kommen sehr viel Platz über in den Diskussionen, in den Debatten öffentlich. Ich bin unsicher, wie nahbar das diese Diskussion ist. Also wie verwurzelt das so eine, ich sage jetzt mal, die Debatte, Wirtschaftsdebatte da oben wirklich bei den Bürgerinnen und Bürgern ist? Vielleicht müssen wir dort mehr überlegen.
Also wir stimmen jetzt ab, beispielsweise über einen Eigenmietwert. Die Eigentümer, also sprich von Eigentumswohnungen oder Häusern etc. Und die Diskussion fährt jetzt nach dem Sommer einigermaßen hoch. Aber vorher, ich meine, das ist nicht eine Diskussion. Das ist 28. September 2025. Wir müssen die Leute in die Urnen einlegen, was ihnen passt oder halt nicht passt. Und da hat die jetzt eigentlich die Wirtschaft ganz klar als Leader gesehen, wo schon lang, oder? Schon im Januar in diesem Jahr 2025 hat die voll zuschlagen und sagen, jawohl, das wollen wir haben. Und aus das ist der Grund. Und das ist aber nicht erst jetzt, oder? Nachdem die Sommerpause durch ist, die Leute innerhalb von ein paar Wochen wollen das Argument eintrichtern. Viel zu spät. Ich schaue das als Versagen. Nicht von euch Journalisten an, sondern als Versagen von den Leuten, die dahinter stecken.
Also journalistisch ist natürlich das Thema, was in den Kommissionen war, ist das schon das Thema gewesen, oder? Also ich glaube, man hat auch, wenn man betroffen ist, es ist ja immer so bei allen Themen, wenn man selber betroffen ist, oder wenn man jetzt da zum Beispiel ein Haus besitzt, dann ist das natürlich etwas, wo man überall sieht, wie das diskutiert wird. Ich besitze kein Haus. Aber ich glaube, bei vielen Themen, politischen Themen, muss man den Leuten erklären, was hat das eigentlich mit ihnen zu tun?
In diesem Fall ist es so, dass es wirklich schwierig ist. Also es ist wirklich kontrovers. Oder? Ich darf meine Hypothek nicht mehr abziehen von meinem Einkommen. Aber dafür habe ich kein Einkommen mehr, ein fiktives Einkommen. Und das ist schon noch schwierig. Also muss ich fast den Taschenrechner vornehmen und sagen, was habe ich jetzt eigentlich für ein fiktives Einkommen auf dem Eigenmietwert und wie viel kann ich nachher abziehen, wenn ich umbaue oder wenn ich die Hypotheken zahle. Was bringt das mir letztendlich? Das ist nicht ganz einfach und nicht ganz simpel. Und dort hatte ich schon das Gefühl gehabt, man hätte das länger und kontroverser sollen diskutieren. Gehen wir nochmal zurück zu deiner Arbeit als Journalistin. Im Moment stecken wir in einer Situation, vor allem verursacht durch zwei Egomanen, kann man fast sagen. Der eine heisst Putin und der andere heisst Donald Trump. Und die zwei machen, dass eigentlich die Nachrichtenlage so im Stundenrhythmus anders ist. Wie funktioniert das als Journalistin, wenn man mit so etwas konfrontiert ist? Sagt man sich dann eigentlich, wir stellen eigentlich Radio und Fernsehen ab und kommen einfach in einem Wochenmagazin und fassen zusammen, was in dieser Woche passiert ist. Weil die Hektik, die hier betrieben wird, ist ja absolut unglaublich und ist journalistisch fast nicht seriös aufarbeitbar.
Also, und dort sind wir natürlich beim 10 vor 10 immer wieder in der Mitte von dieser Hektik, weil vieles in den USA passiert zwischen der Tagesschau und dem 10 vor 10. Also, weil es dann in den USA Nachmittag ist und viele Pressekonferenzen dann stattfinden. Das ist sicher etwas, was das Leben von uns nicht ganz einfach macht. Auch die Entscheidung, was berichtet man jetzt und was berichtet man nicht. Auch dort ist es, finde ich, zentral, dass wir in den USA oder auch sonst auf der Welt Leute haben, die das einschätzen können. Es braucht aber auch die Einschätzung aus der Schweiz heraus, weil teilweise, wenn natürlich jemand im Land ist, findet er etwas wahnsinnig wichtig, was bei den Schweizerinnen und bei den Schweizern vielleicht gar nicht so auf ein grosses Interesse stößt.
Aber du musst es ja ein bisschen interpretieren, was passiert. Und jetzt sagt er A und 24 Stunden später sagt er B. Also nehmen wir zum Beispiel Waffenstillstand. Oder? Mhm. Zuerst wird ein Waffenstillstand als Absolutum eingefordert. Mhm. 24 Stunden später ist es gar keine Diskussion mehr. Also, da weiss man ja echt nicht mehr, was soll das? Oder?
Genau, und da braucht es natürlich dann auch Berichterstattung darüber auf der Meta-Ebene. Also was ist denn eigentlich der Stil von dem Präsidenten? Mit was für Mitteln schafft er? Eben genau mit so Verunsicherungen, mit so Wankelmütigkeit. Wir haben es ja auch in der Zolldiskussion gesehen. Also ich glaube, dort ist die Vertiefung zentral.
Wir haben so eine Situation, gerade wenn man die Zölle anschaut, also die 39%, die der arme Schweizer androht und nachher realisiert ist worden, Folgen, die wirklich gewaltig werden sein. Oder? Die werden gewaltig sein für die Industrie, für das Gewerbe. Es wird für die Arbeitsplätze eine Frage sein. Und jetzt hört man, dass die EU 15% hat und die Schweiz hat 39%. Aber die EU hat noch gesagt, wir liefern noch 600 Milliarden Investitionen, wo Frau von der Leyen sagt, das machen wir jetzt. Aber sie hat sein Recht gar nicht dazu, das zu machen. Und dann tun wir noch für einen gleichen Betrag oder noch viel mehr Waffen kaufen bei euch. Hat sie auch nicht das Recht dazu. Das müssen die Länder noch definieren, ob das wirklich Sache ist und so. Also Und der Donald Trump sagt nachher nachträglich, wenn Europa die 15% behalten will, dann muss sie aber die 600 Milliarden jetzt auch liefern. Tatsächlich, oder? Sonst sind die 15% Geschichte. Die Schweiz geht mit einer ganz andere Philosophie rein, indem sie ehrlich ist und sagt, ja, wir wollen auch investieren, aber da müssen wir zuerst noch Trost fragen und Novartis fragen und ABB fragen und so weiter. Aber du siehst ja, sie investieren ja schon, also das wird schon passieren. Also viel ehrlicher und damit auch viel greifbarer.
Gut, man hat ja auch einen Deal wollen, also man hat einen schnellen Deal wollen mit den USA verhandeln.
Also mit den USA einfach wollen aufzeigen, wie es wirklich ist. Dass im Dienstleistungssektor haben wir ein Handelsbilanzdefizit, also oder ein Dienstleistungsdefizit gegenüber den Amerikanern.
Auf die andere Seite.
Und im Produkt haben wir die andere Seite. Mhm. Also, das hat man ihm wollen erklären. Also, man hat im Prinzip wollen ein Schulbuch für ihn und sagen, es hat nur nichts genützt, er hat das Schulbuch nicht wollen lesen. Aber die Frage ist, wird die Ehrlichkeit, was ist deine persönliche Meinung? Jetzt nicht als 10 vor 10 oder Samstagrundschau, oder? Was sollte man in der Politik machen? Sollte man lügen und nachher nicht einhalten? Oder sollte man eigentlich hergehen und sagen, ich bin ein zuverlässiger Partner, wenn ich sage, es gibt 100 Milliarden, dann gibt es nachher auch 100 Milliarden tatsächlich?
Also das ist einfach der Stil, wie die Schweiz immer betont hat, dass sie es macht. Oder? Mit der Schweiz, wo man exportorientiert ist, ist man angewiesen auf Rechtsstaatlichkeit, auf Verträge, wo, wenn man es abmacht, gelten sie. Auf Abmachungen, wo man, wenn man sie trifft, dann gelten sie. Und das ist natürlich jetzt in Frage gestellt. Ja? Und da hat es ja auch schon politisch Überlegungen gegeben, soll man jetzt auch ein bisschen anfangen zu bluffen? Ist das zielführend? Also ich glaube, das ist eine politische Diskussion, die im Moment geführt wird.
Also nach dem Motto, der besser lügt, der gewinnt. Und das ist ja einfach.
Das ist am Schluss Horror, eine Frage, oder? Ob dann diese Person oder diese Staaten wirklich gewinnen. Das ist ja die Frage bei dem Präsidenten, wer dann am Schluss gönnt.
Ich habe am Donnerstag, am 20. August gelesen, Mittwoch, 20. August gelesen, dass er nochmal auf 407 Produkte Zoll auf 50% angehoben hat. Auf 407 Produkte. Und jetzt spielt es keine Rolle, ob 15% Europa ist. Das sind zum Beispiel Windkraftanlagen. Kostet ab sofort 50% Zoll. Sämtliche Bauteile, die in Verbindung stehen mit Windkraftanlagen. Mobilkrän. Also, sorry, oder? Also, wenn ich jetzt ein deutscher Hersteller bin und Mobilkrän nach Amerika geliefert habe, gilt ab sofort nicht 15% für mich, sondern 50%. Bulldozer, Eisenbahnwaggon. Eisenbahnwaggon, da geht es allenfalls um eine Schweizer Firma, oder? Um Stadler Rail. Mhm. Genau. Und Pumpen und Möbel, also Möbel auch, haben ab sofort 50%. Kommt schon nicht raus.
Also bei vielen dieser Produkte ist natürlich eine Schweizer Firma entweder im Kleinen oder im Grossen beteiligt. Die Schweiz macht viele kleine Produkte, die sie zuliefern.
Und das, ja, das ist mir klar, aber das bedeutet ja, dass wenn wir gestern gesagt haben, EU 15%, wir 39%, dass das eigentlich schon fast wieder Makulatur ist, weil auf jetzt per heute 407 neue Produkte, die eben nicht 15% haben, sondern wieder 50%
drauf. Egal von wo das sie kommen, genau.
Das ist ja heftig, oder? Also eigentlich muss man sich ja wirklich von dem distanzieren. Die Frage ist, ob man sich davon distanzieren kann. Jetzt kommt ja die ganz grosse Frage, das sagen jetzt ganz viele, super, jetzt kommt die EU zuverlässig, dort können wir jetzt endlich einen Vertrag unterschreiben, dort haben wir immer noch ein regelbasiertes System, nicht so wie mit den Amerikanern, einer ist hü, einer ist hot. Was denkst du so für die Zukunft? Ist das eher positiv für das Abkommen oder eher negativ?
Also ich würde mich jetzt da nicht positionieren gegenüber dem Vertrag. Ich glaube, das ist etwas, wo sicher in dem Kontext, also meine Vermutung ist, dass Bewegungen in den USA, dass die Debatte beim Abstimmungskampf, dass die Debatte ganz klar Folgen haben, oder? Also die Handlungen in den USA, dass das wird Folgen haben auf Debatten beim Abstimmungskampf und dass ein EU-Vertrag vielleicht eher eine Mehrheit an den Urnen wird finden. Das, also, ist meine Überzeugung.
Das ist ganz spannend, genau. Es könnte ja das Gegenteil passieren, oder? Ich kann ja sagen, jetzt Amerika ist jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg ein hochverlässlicher Partner gewesen. Jetzt ist es nicht mehr. Also sehe ich, es gibt keine Freunde, es gibt nur Interessen. Also Amerika hat eigene Interessen und die tun sie jetzt einfach durchziehen. Jetzt müssen wir einen Vertrag machen mit der EU. Die EU hat, die Amerikaner haben irgendwie etwa 350 Millionen Einwohner, oder? Und die EU etwa 500 Millionen. Also ist eigentlich grösser als Amerika. Mhm. Und damit könnte ich auch sagen, ja, jetzt gehe ich vom Regen in die Traufe. Oder? Also, das sind auch wieder Leute, die riesengroße Eigeninteressen haben, oder? Wo an unsere Stauseen herwollen mit dem Strom und so weiter und so fort. Also
ich kann nur sagen, was der Bundesrat Gassis gesagt hat, wir haben das Interesse. Die Schweizer Wirtschaft hat das Interesse, die Produkte zu exportieren. Das ist das, was der Bundesrat sagt. Oder? Und für das brauchen wir den Vertrag. Weil der Vertrag regelt, wie dass man miteinander handelt.
Genau. Also wissen wir jetzt 2028, wenn die Schweizer Bevölkerung können darüber abstimmen können. Aber dass es ja sehr heiß und kämpft ist, sehen wir ja zum Beispiel in der Föderalismusdiskussion ist. Also man kann Kantone nicht mitreden, sondern im Prinzip absolut nur von der Bevölkerung wissen, ob sie dafür sind oder nicht. Also spannend, was noch geht. Ich glaube, die Themen im 10% gehen nicht aus, oder? Oder hast du Angst?
Gar nicht. Nein, also die Themen werden nicht ausgehen. Ich hoffe wirklich, dass man auch wieder mal ein bisschen durchschnaufen kann. Das hast du natürlich schon richtig angetönt, dass es schon ein bisschen Skizze ist mit der geopolitischen Lage, dass viel läuft und viel auch unsicher ist. Ich glaube, dort so ein bisschen Ruhe reinbringen, das wäre sicher das Ziel.
Wenn du dich jetzt müsstest entscheiden zwischen Fernsehen und Radio.
Oh Gott.
Was würdest du machen?
Ich habe 10 Jahre Radio gemacht. Ich glaube, ich würde dann Fernsehen machen. Einfach weil etwas Neues.
Wenn du
mit schweren Herzen
deine Zufriedenheit anschaust, bei der Samstag-Rundschau, kannst du recherchieren und tiefer runtergehen. Oder? Und beim 10% hast du mehr vorgegebene Themen und Moderationsaufgaben. Ist das nicht fast befriedigender, wenn man mal so richtig in ein Thema reinknäulen kann und dort darüber reden?
Also ich würde nie nur moderieren, auch im Fernsehen nicht. Ich würde natürlich auch im Fernsehen redaktionell arbeiten.
Und das ist der Fall. Könntest du dir auch vorstellen, den Club zu machen oder in die Tagesschau zu gehen oder Eco-Talk machen oder was auch immer?
Also ich bin jetzt frisch beim 10 vor 10 und bin von dem her ja, noch viel am Lernen und wird sicher das auch noch ein Zeitchen machen.
Ist Fernsehen so, wie du das erwartet hast?
Besser.
Sogar?
Ja, es ist viel, also ich habe das Gefühl, das Fernsehen ist mehr Show. Aber eigentlich geht es im Fernsehen auch sehr fest um Authentizität, um dass man am Sender kann überbringen, die eigene Person auch ein Stück weit kann überbringen. Jetzt nicht in den politischen Haltungen, aber in der Art und Weise, wie man redet und wie man erzählt und wie man vermittelt.
Also auf jeden Fall bist du gut angekommen. Ich habe ein paar Kritiken gelesen, die am Tag nach deiner Premiere geschrieben worden sind. Auch Kritiken, die in letzter Zeit geschrieben worden sind. Du hast es geschafft, dass die Bösewichte, die sagen, es ist sowieso Katastrophe hier beim 10 vor 10 und so weiter, gar nicht so recht wissen, wie sie böse sein sollen. Oder?
Das geht gar nicht. Du bist auch ein Kritiker vom 10 vor 10, habe ich gehört.
Ich bin kein Kritiker vom 10 vor 10. Ah. Ich will einfach noch ein bisschen mehr tiefgründigeres und Unterschied zur Tagesschau. Das wäre, was ich mir würde wünschen. Herzlichen Dank, Lilian Leise, für den Besuch bei Aktiv Radio.
Danke vielmals, dass ich hier sein durfte.
Aktiv Radio Interview.